ist der Deutschlandfunk, wir senden bundesweit. Egal ob München, Hamburg oder Manderscheid, vom Saarland nach Usedom, zurück nach Frankfurt Main, vom Münster bis nach Eisenhütten, Stadtsendungsbewusstsein. Von Antifa bis Klosterbanz, alles, 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 alles von Relevanz. Wissenschaft im Brennpunkt, Klassik, Pop etc. Fazit, Feature, Fokus, Politik, Verbrauchertipp, Informationen am Morgen, Informationen am Mittag, Informationen am Abend, Zeit, Zeugen im Gespräch. Campus und Karriere, Korso und Kulturgespräch. Von Oldenburg nach Stuttgart, vom Schwarzwald an die Spree, vom allertiefsten Bayern bis hoch an die See. Hier ist der Deutschlandfunk. Hier ist der Deutschlandfunk. Hier ist der Deutschlandfunk. Koran erklärt Zwischentöne, Presseschau, das war der Tag. Länderzeit, Lebenszeit, morgen Andacht, lange Nacht. Soundcheck, Spielraum, Lied und Chanson, Rock etc., geistliche Musik, Shalom. Heimwerk, Hörspiel, Hintergrund, Auftakt, Andruck auf den Punkt. Sport am Morgen, Sport am Samstag, Sport am Sonntag, Spaziergang, Streitkultur, Medias Res, Tag für Tag, Bücher mach, ha, ha, ha. Hier ist der Deutschlandfunk. Hier ist der Deutschlandfunk. Hier ist der Deutschlandfunk.
Und herzlich willkommen hier in der Comedia in Köln und im Deutschlandfunk zu einer neuen Ausgabe von Zingsheim braucht Gesellschaft, der politischen Radioshow der Querköpfe hier im Deutschlandfunk. Heute Abend mit der Liedermacherin Dota, mit der Kabarettistin Anni Hartmann, dem Kabarettisten Florian Schröder und Ricarda Lang von den Grünen. Meine Damen und Herren, wir nähern uns heute Abend einem Thema, das in diesen Tagen die gesamte Republik in Atem hält. Happy Birthday Grundgesetz! Sie wissen das alle natürlich, meine Damen und Herren, das Grundgesetz für die Bundesrepublik wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Übrigens genauso wie Horst Seehofer, Peter Maffay und André Rieu. Nur, dass das Grundgesetz eben doch deutlich angenehmer klingt. Die 146 Artikel, die die Mütter und Väter, natürlich auch die Onkel, Tanten, Schwibschwäger und Großcousinen des Grundgesetzes 1949 zusammengeklöppelt haben, werden 70 Jahre alt. Also man kann sagen, das Grundgesetz befindet sich bereits jenseits des Renteneintrittsalters, also eigentlich im Ruhestand. Da ist es höchste Zeit, sich nach dem Gesundheitszustand des Patienten zu erkundigen. Und deshalb wollen wir heute Abend fragen, sind wir in guter Verfassung? Die Deutschlandradio-Denkfabrik beschäftigt sich 2019 ausgiebig mit dieser Frage. Ich fand ganz schön, Zuhörerinnen und Zuhörer konnten anrufen und etwas zu ihrem Lieblingsartikel sagen. Das war eine tolle Idee. Also mein Lieblingsartikel jetzt, danke, dass Sie fragen. Mein Lieblingsartikel ist ja 15. Artikel 15 ist mein absoluter Lieblingsartikel. Keine Ahnung, was drinsteht, muss ich sagen, aber Christian Lindner hat letzte Woche vorgeschlagen, den abzuschaffen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es einer von den Guten ist. Also der Artikel, nicht der Christian. Das Grundgesetz soll uns ja eine möglichst gerechte Gesellschaft ermöglichen und da geht's ja schon los. Gerechtigkeit, was soll das eigentlich genau heißen? Heißt das, alle bekommen dasselbe, also in Deutschland meistens miese Laune oder alle werden gleich behandelt, aber eventuell halt auch gleich schlecht oder jeder nach seinen Bedürfnissen oder jeder bekommt, was er verdient oder jeder verdient sich zu dem, was er bekommt, noch was dazu. Wie sieht eine gerechte Gesellschaft aus? Ich meine, da haben Sie hier im Saal und Carsten Maschmeyer eventuell ziemlich unterschiedliche Auffassungen. Falls man jetzt bei Herrn Maschmeyer mental überhaupt von Auffassungen sprechen kann. Wenn man was nicht weiß, dann schaut man am besten nach. Zum Beispiel im großen Metzler Philosophielexikon. Fassungsloses Schweigen. Und merkt beim Artikel Gerechtigkeit sofort, boah, so genau wollte man es eigentlich gar nicht wissen. Ja, es ist furchtbar. Es gibt Verfahrensgerechtigkeit, Vertragsgerechtigkeit, es gibt Libertäre, Egalitäre und sogar Strachäre. Ich glaube, Sie das wussten. Strachisten, das ist eine österreichische Spezialform. Der Gerechtigkeit, das ist, wie soll ich das erklären, vom Krankheitsbild. Es ist, wenn Sie unter starkem Alkoholeinfluss dazu neigen, aus Versehen Ihr Land an russische Oligarchen zu verschachern. Das ist ein Schicksal für sich, meine Damen und Herren. Gerechtigkeitsempfinden, das ist doch irgendwie auch sehr subjektiv. Ja, die Philosophen des Abendlandes streiten seit Jahrtausenden darüber, von Platon bis Thomas Hobbes, von Immanuel Kant bis Kevin Kühnert. Und ja, gerade an der Kühnert-Debatte konnte man sehen, wie weit wir von einem gesunden Gerechtigkeitsempfinden entfernt sind. Der Kevin, krass, ne? Was völlig, also gemeinsam erwirtschaftete Profite der Gemeinschaft zugutekommen lassen. Also wo kommen wir denn da hin? Ja, vielleicht ans Ziel. Die vielleicht beste Theorie der Gerechtigkeit, finde ich, ist immer noch die von Harvard-Professor John Rawls. Er ging wie folgt: Man überlässt es allen Beteiligten zu entscheiden, wie genau Einkommen, Reichtum, Macht, Einfluss verteilt sind. Bedingung: Keiner der Beteiligten weiß vorher, an welcher gesellschaftlichen Position er oder sie landet. Er nannte das einen Schleier des Nichtwissens. Spielen Sie das mal gedanklich durch. Ja, da guckt der Intendant ganz anders aus der Wäsche als die Reinigungsfachkraft. Also jetzt haben manche Politiker von Natur aus so einen Schleier des Nichtwissens immer dabei, aber das ist noch eine andere Problematik. Auch beim Thema Gerechtigkeit muss man vielleicht einsehen, der Mensch hat seit jeher kein ptolemäisches oder kopernikanisches Weltbild, sondern eigentlich seit Jahrtausenden von Jahren immer schon ein dobrindtistisches. Ein dobrindtistisches Weltbild, das können Sie super leicht nachahmen, wenn Sie an einem freien Nachmittag mal eine Kiste Bier ganz alleine wegknallen. Dann schauen Sie auch nachher um und denken sich, ach guck mal, alles dreht sich um mich. Ich darf nun, meine Damen und Herren, meinen allerersten Gast auf die Bühne bitten. Er gehört zu den gefragtesten Kabarettisten überhaupt. Er moderiert die SWR-Spätschicht, hat seine eigene Radio 1-Satire-Show. Außerdem ist der in Lörrach geborene Tausendsasser wohl der einzige Mensch weltweit, der ernsthaft mit Peer Steinbrück auf Tournee geht. Bereits im zarten Alter von 14 Jahren war er zu Gast bei Harald Schmidt. Also nicht privat, sondern richtig im Fernseher und begeisterte dort als hochbegabter Stimmenimitator. Eigentlich ist dieser Mann immer im Ausnahmezustand und so heißt auch sein aktuelles Live-Programm. Wie viele andere hippe junge Leute aus Baden-Württemberg hat es auch ihn nach Berlin verschlagen. Heute Abend ist er aber hier bei uns in Köln. Hier ist der einzigartige Florian Schröder.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für diese warme Ankündigung. Ich freue mich sehr. Ich muss vielleicht kurz doch was zu Strache sagen. Ich komme nicht ganz drum rum, weil ich war so begeistert von diesem Video, diese 6 Minuten Video, die man bisher kennt, aus dieser Villa Strache, koksend, saufend, rauchend. Wenn das in die Kinos kommt, ich gucke mir die ganzen 7 Stunden persönlich an. Von der ersten bis zur letzten Minute, allein das Strache-T-Shirt. Haben Sie das Foto gesehen? Strache mit diesem T-Shirt, 4 Nummern zu klein, die Nippel, die Wampe und dann den Red Bull-Wodka in der Hand. Es war ästhetisch ein solches Grauen. Das kommt davon, wenn Rechtsradikale ohne die eigene Frau Klamotten kaufen gehen. Das ist schlimm. Und er hat gesagt, es war Psofenik-Schicht. Er hat es gesagt, es war Psofenik-Schicht. Und das stimmt ja auch. Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit. So auch er. Er wollte Autobahnen an russische Oligarchennichten verscherbeln, also von ihnen bauen lassen quasi. Da fragt man sich, steht das wirklich im Führerhandbuch, Seite 3, wie man es kennt? Oder war das nicht eher Donald Trump inspiriert? Er wollte außerdem keine Aufträge mehr für die Strabag wie bisher. Er wollte Geld haben von den Russen und zwar nicht über den Rechnungshof, sondern am Rechnungshof rechts vorbei, abbiegen bitte zu einem Verein. Zu einem Verein, den er selber gegründet hatte, damit das Ganze steuerlich nicht um die Parteispenden und so. Also er hat wirklich tolle Ideen gehabt, man muss sagen. So hat sich selten ein Alkoholiker blamiert, seit David Hasselhoff versucht hat, einen Hamburger zu essen. Unglaublich, was in Österreich passiert, das ist der schöne Beweis, was los ist, wenn man die Rechtspopulisten wirklich ranlässt, ne? Wenn man mit ihnen regieren will. Hat sich Basti Kurz dann doch getäuscht. Er hat ja gedacht, das klappt alles irgendwie, er kann die zähmen, aber dann sieht man, sie sind einfach nicht zu zähmen. Da sitzt Strache in dieser Villa und denkt sich, jetzt kommt der ganz große Moment. Jetzt kommt der Moment, jetzt weiß ich ganz genau, jetzt noch ein Wodka, dann habe ich sie soweit und dann können wir ganz Österreich privatisieren. Er wollte auch den ORF privatisieren. Die Kronenzeitung zum Beispiel, da wollte er einfach neue Leute reinsetzen. Ne? Ein paar raus, paar rein, ein bisschen durchmischen. Warum nicht? Wird ja auch mal Zeit, dass das Ganze linientreu wird. Und das ist einfach der schöne Beweis, dass die Rechtspopulisten, wenn sie mal wirklich an der Macht sind, eben nicht, wie sie immer behaupten, die Erweiterung des Meinungsspektrums wollen, sondern dass sie letztlich Propaganda wollen. Sie wollen keine Zeitungen, die unterschiedliche Perspektiven zeigen. Sie wollen keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie wollen Propagandakanäle, in denen nur noch das gesagt wird, was sie hören wollen. Und nach diesem Video und diesen Sätzen von Strache kann mir keiner mehr kommen und sagen, man hat das ja alles nicht kommen sehen. Jetzt ist alles klar. Ja. Ich fand besonders schön, kurz nachdem das Video von Strache rausgekommen ist, hat sich Hans-Georg Maaßen geäußert in der Bild-Zeitung und hat gesagt, ja, also er hat so eine Videoanalyse vorgenommen, da kennt er sich aus, Videoanalysen, das macht er gerne mal. Und dann hat er so eine Videoanalyse vorgenommen, hat gesagt, komm mal, was ist jetzt da genau passiert? Und dann hat er gesagt, nee, es hat ihm nicht so gut gefallen, das Video. Er fand es nicht so gut und zwar war das nicht so fair, also dass die den einfach aufgenommen haben und so. Es hat mich gewundert, dass es ihm nicht gefällt, weil er ist ja eigentlich Fan der Videoüberwachung, muss man ja mal sagen. Er ist ja ein großer Fan, ne? Hat ja schon mal sich als Videokritiker hervorgetan. In Chemnitz, da hat er festgestellt, nee, es war jetzt keine Hetzjagd, was da stattgefunden hat auf Ausländer. Es war keine Hetzjagd in Chemnitz, hat er gesagt, damals. Ne? Und jetzt aber war es eine Hetzjagd auf Strache. Warum war es eine Hetzjagd auf Strache? Weil Strache ein Gesinnungsfreund von Hans-Georg Maaßen ist, denn man darf nicht vergessen, dass einer seiner wichtigsten Staatssekretäre, Herr Fritsche aus dem Verfassungsschutz, später Berater wurde des mittlerweile ehemaligen FPÖ-Innenministers Kickl. Ja, so nah sind sie sich alle. Und deswegen musste Hans-Georg Maaßen natürlich auch sagen, ne, das war nicht so doll, was da gelaufen ist. Er hat gesagt, also der Politiker, der heute lacht über Strache, kann morgen schon der Dumme sein. Das Schöne an Maaßen ist, er ist es schon heute. Aber, liebe Freunde, im Kabarett sprechen wir lieber über die Guten. Kevin Kühnert ist von Martin Zingsheim schon angesprochen worden. Kevin Kühnert hat sich ja geäußert, also er hat einen Fehler gemacht, muss man sagen. Sind wir uns sicher einig, er hat einen Fehler gemacht. Er hat nachgedacht in der Zeitung. Und das ist was man öffentlich nicht machen sollte. Ne? Jeder Politiker hat ein Recht auf Privatleben. Was er da so treibt, ist seine Sache. Aber jetzt in der Öffentlichkeit nachdenken, das war mutig. Und dann hat Kevin Kühnert also darüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht auch mal sowas wie BMW enteignen könnte oder verstaatlichen könnte. War so ein Gedanke. Ne? Riesiger Shitstorm. Andreas Scheuer hat sich sofort zu Wort gemeldet und hat gesagt, also das ginge nicht. Er hat wörtlich gesagt, wer so einen in der Partei hat, der kann gleich zusperren. Und ich dachte, Moment, jetzt geht's doch mal um Kühnert und nicht um Scheuer. Hat er das nicht verstanden? Und ich persönlich muss sagen, ich bin auch nicht dafür, dass man BMW enteignet. Ich wäre schon froh, man würde das Verkehrsministerium wieder verstaatlichen. Wäre doch ein Anfang. Ne? Und dann haben wir alle gebrüllt, der Kühnert, der will uns alles nehmen, was macht er denn da? Weil der hat natürlich auch wirklich, es war auch in der SPD, ne? Man war ja so schockiert, was ist denn los? Der hat doch wirklich, der Rotzlöffel hat das Grundsatzprogramm der SPD gelesen. Ne? Das ist, ich meine, Entschuldigung, das kannst du auch nicht bringen. Ne? Einfach mal das Grundsatzprogramm lesen. Ne? Viele in der SPD waren überrascht, dass der überhaupt lesen kann. Ne? Der hat ja nicht studiert richtig und so, hat ja auch keine Schulausbildung. Jetzt sagt, pff, ne, guck ihn dir an da. Ne, und jetzt liest er das Grundsatzprogramm. Und dann hat man das extra weggesperrt in den Giftschrank, das Grundsatzprogramm, dass dann nie wieder einer diesen Satz liest. Der demokratische Sozialismus bleibt unsere Vision. Das steht da drin. Und das hat der Kühnert, da hat er gelesen. Der hat so weit gelesen, dass er, und da hat meine, das ist ja wirklich, also jetzt liest er das. Und jetzt gibt er ein Interview, eine Visionen, das hat man doch, seit Helmut Schmidt ist das doch verboten worden, Vision. Ist doch, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Warum ist der Kühnert nicht beim Arzt? Das ist doch die Frage. Ne? Wahrscheinlich, weil er keinen Termin gekriegt hat, erst in einem halben Jahr. Ja, vor allem Johannes Kars. Johannes Kars hat damals vom Seeheimer Kreis, war besonders echauffiert. Ja, das ist unsolidarisch. Ne? Die SPD war damals im Wahlkampf vor der Europawahl. Damals vor der Europawahl war sie im Wahlkampf. Und dann hat Johannes Kars also gesagt, das ist jetzt unsolidarisch, dass Kühnert sowas sagt. Ich dachte, Moment, das ist, glaube ich, der Einzige, der mitgekriegt hat, dass die SPD überhaupt in einem Europawahlkampf jemals war. Weil eigentlich hat man ja vor der Europawahl gedacht, die SPD möchte die Wahl gewinnen, indem sie sagt, wir sind die Partei, von der garantiert niemand was mitbekommt, deswegen werden wir gewählt. Erstaunlich war aber doch, dass sehr viele Menschen sich mit dem identifizieren konnten, was Kühnert sagte. Nicht nur SPD-Mitglieder. Warum kam es zu diesen Schlagzeilen? Weil überhaupt mal wieder sich einer traut, eine radikale Position zu vertreten und nicht immer nur irgendwelche Christian Lindner-Sätze sagt, so nach dem Motto, nun, wir sagen Ihnen heute, was wir morgen schon nicht mehr wissen, dass wir es jemals gesagt haben, Hauptsache es klingt gut und so, als hätten wir darüber nachgedacht. Na,
so. Das ist ja dieses. Nein, das traut sich. Da traut sich einer wie Kühnert einfach mal einen radikalen Gedanken zu formulieren. Und inhaltlich liegt er ja auch nicht ganz falsch. In einer Zeit, in der Kliniken vor allem Geld verdienen wollen, und zwar durch Patienten, die möglichst viel bezahlen und den Rest lieber gar nicht behandeln wollen, in einer Zeit, in der auf dem Land die Menschen abgeschnitten sind von der Wirklichkeit. Kein Internet, keine Züge, ist ja nichts auf dem Land. Ja. Wozu brauchen die Leute auf dem Land auch Internet, ne? Dass kein Bahnhof da ist und kein Zug fährt, sehen Sie ja auch so. Ja. Auf dem Land geht's zu wie im Kopf von Bildungsministerin Anja Karliczek, die gesagt hat, die Mobilfunktechnik 5G sei nicht notwendig, hat sie gesagt. Ne? Nicht an jeder Milchkanne, die hatte ich gesagt. Ne? Gleichzeitig wollte sie ja nochmal überprüfen, ob die Ehe für alle vielleicht dann doch nochmal nicht so richtig sei, weil die Schwulen gar nicht ehefähig sind. Ne? Da wollte sie die Langzeitstudien haben, die gibt es seit 1986 in den USA, die gibt es alle. Ne? Das kommt eben davon, wenn es auf dem Land einfach kein Internet gibt. So. In einer Zeit, in der 1 Million Menschen in Großstädten jedes Jahr so viel an Miete bezahlen, dass sie letztlich weniger als den Hartz-IV-Satz zum Leben übrig haben, ist es doch kein Wunder, dass Kevin Kühnert Erfolg hat. 40 Jahre nach Margaret Thatcher erleben wir heute die Perversionen des Satzes, der Markt regelt das schon. Und in diesem Moment heißt es nicht, dass wir den Kühnertschen Sozialismus brauchen, aber dass es höchste Zeit wird für Korrekturen am bestehenden System. Und das hat Kühnert ausgedrückt und das ist seine Pflicht, denn er ist Jungsozialist. Und ein Jungsozialist, der keine Utopien und keine Visionen hat, hat seinen Job verfehlt. Das ist ganz wichtig. Ich weiß ja auch, wovon ich spreche. Bin ja, Sie merken das ja, ich bin ja auch links und ich bin auch grün. Ich bin beides. Das ist das Schöne, weil ich wohne im Prenzlauer Berg in Berlin. Ne? Und da ist man links und grün. Wir sind beides. Ne? Das ist nicht so leicht, das heute unter einen Hut, aber wir sind das. Ne? Wir sind wirklich, also ich hier zum Beispiel im Prenzlauer Berg, ne, im Haus, in dem wir wohnen, wir sind alle grün und links. Wir sind für Inklusion, das ist uns wichtig. Also Schule, Inklusion, alle mit allen Handicaps, mit allen an einer Klasse. Das finden wir gut, das finden wir super. Gut, gibt Nachbarn, die fahren bis zu 3,5 Stunden, summa summarum, jeden Tag ihre Kinder zur Schule und wieder zurück, damit die Kinder auf eine Schule kommen, auf der nicht allzu viele Doofe sind. Das ist jetzt nichts gegen die Doofen, aber wenn das eigene Kind hochbegabt werden soll, dann muss man gucken. Und gut, das große Problem bei uns ist natürlich jetzt auch die Wohnungsnot. Da müssen wir nicht drum herum reden. Das, was Kevin Kühnert ja auch letztlich auch anspricht, ne? Implizit Wohnungsnot, ne? Du kannst es ja jetzt nicht mehr leisten. Also bei uns zum Beispiel, die Mieten sind so exorbitant gestiegen, wenn bei uns in der Straße eine Wohnungsbesichtigung ist, dann melden wir die Wohnungsbesichtigung bei der Polizei als Demonstration an. Aber wir haben jetzt was Gutes getan, weil wir links sind. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Haus haben wir, wie soll man sagen, also wir haben Leute aufgenommen. Also Menschen, die sich unseren teuren Bezirk nicht mehr leisten können, die haben wir bei uns aufgenommen. Jeder Nachbar hat einen aufgenommen, haben alle mitgemacht. Das fanden wir, war wirklich eine tolle Aktion. Also ein Nachbar zum Beispiel hat den Tiefgaragenstellplatz frei. Ne? Da wohnt jetzt einer für 250 im Monat. Hat der Nachbar auch gesagt, das hätte er jetzt für ein Auto nicht gekriegt. Ne? Das muss man auch sagen. Ein anderer Nachbar hatte Platz im Keller und das Pärchen ganz oben, so, die haben so eine riesige Dachterrasse, so ein Double-Income-No-Kids-Pärchen, ne? Die haben jetzt festgestellt, dass sie zwischen Oktober und März diese Dachterrasse gar nicht brauchen. Da wohnt jetzt auch einer im Zelt für 750 kalt. Man muss das Gute tun, ne? Das ist das Wichtige. Ne? Und wir haben wirklich, also jetzt bei uns nebenan zum Beispiel, ist jetzt Platz gewesen für ein neues Haus. Also da war so eine Baulücke frei und da sollte ein Haus hin, nur mit bezahlbarem Wohnraum. Das haben wir total unterstützt, das fanden wir super, haben wir gesagt, das machen wir, da machen wir alle mit, das unterstützen wir. Hat ein Nachbar gesagt, naja, aber wenn es gebaut wird da drüben, dann wird es ja laut, ne, die müssen das Haus ja erstmal hochziehen. Hat ein Nachbar angerufen, beim Bauamt hat gesagt, hallo, wir wohnen im Prenzlauer Berg, hier soll ein Haus gebaut werden für bezahlbaren Wohnraum, das möchten wir unterstützen, könnten Sie für uns vielleicht ein bisschen leiser bauen? Und dann sagte das Bauamt, das ginge nicht. Dann haben wir gesagt, wir sind aber aus dem Prenzlauer Berg. Dann haben wir gesagt, nee, das ginge nicht, man könnte nicht leiser bauen. Dann haben wir eine Unterschriftenaktion gestartet gegen das Haus und jetzt wird es nicht gebaut. Also wir haben gesagt, wir sind sehr für bezahlbaren Wohnraum, sehr, aber bei uns schlafen Kinder und die müssen morgen früh hochbegabt sein und da muss man Prioritäten setzen.
Das große Problem bei uns sind natürlich, das kann ich auch hier offen sagen heute Abend, das auch große Problem bei uns sind auch die Migranten, das ist klar. Ne? Aber eher so die Innerdeutschen. Ne? Also ja, es ist ein großes Problem. Die Schwaben zum Beispiel sind bei uns ein großes Problem. Wir haben sehr viele Schwaben. Ja, 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 jetzt wird's hart, freue ich mich, Freunde. Ah, sind Schwaben in Köln, geil, sehr schön, jetzt, da freue ich mich. Freue mich immer, wenn Schwaben da sind. Nee, es ist wirklich so, ist ein großes Problem bei uns. Bei uns sind sehr viele Schwaben, die machen auch alles, also die sind schwierig, ne? Die sind halt, die machen auch alles kaputt, letztlich, ne? Also, privat mögen sie nett sein, aber so, pff, ne? Also die kommen dahin, ne? Und wo ich has, guck, mach's, ne? Und laufen da durch die Gegend, ne? Haben wahnsinnig viel Geld und machen unsere gesamte Berliner Kultur machen die auch kaputt. Die ganzen Dönerbuden machen zu, ne? Überall sind jetzt Schwaben drin. Jetzt mein Dönerhändler, ne? Wo ich immer einkaufe, ne? war ich vor 2 Wochen da, sag ich, ah, hallo und so, bis demnächst. Ja, demnächst gibst du mich nicht mehr. Und sag ich, so, ja, kommt jetzt ein Schwabe rein, ne? Und sitzt ein Schwabe drin. Verkauft Seidewürstle und Maultasche, ne? Maultasche, ne? Wenn du das schon hörst, Maultasche, ne? Schmecken so scheiße, wie sie klingen. Weißt du, Maultasche, sagen die Schwaben immer. Muss ich Maultasche, frech, ne? Und dann sprechen die so, wo ist das ganz gut? Und dann sind die geizig, sind die auch, ne? Geizig sind die. Guck mal, da, ne? Neu, darf ich zum Essen kommen? Ja, kannst kommen. Muss ich was mitbringen? Neu, muss ich nicht. Aha, muss ich nicht? Nein, musst du nicht. Aha, kostet's was? Nein, kostet nichts. Dann komm ich. Was immer so, ne? Geizig sind die, ne? Und dann sind die auch so machoid, ne? Woran erkennst du den schwäbischen Macho? Daran, dass er seine Frau Spätzle nennt. Wirklich wahr, ja. Ja, schwäbische Männer, erkennst du daran, dass die Frau immer 2 Schritte hinten dran laufen muss? Immer 2 Schritte dahinter. Na, wo ist denn Geld abliebe? Heute findet schon heim. Hätte sie nur immer. Furchtbar, ne? Und dann fahren die auch immer so fette Karren, die Schwaben. Die fahren Karren. Immer so getunte Dinger. So Porsche, BMW, Daimler, rasen sie immer. Und dann rasen die so. Rasen die 220 km/h, egal wo, immer. Rasen die immer, ne? Und warum rasen die Schwaben so? Weil sie kleine Pimmel haben. Deswegen rasen sie, ja. Es ist so, je kleiner der Pimmel, desto größer die Karre. Und je kleiner der mickrige Schwabenpimmel, desto schneller rasen sie in ihren Daimlers. Bei uns auch um die Ecke. Ganz gefährliche Ecke bei uns. Wir haben so eine Ecke. Wir haben so eine Ecke, so eine Kreuzung. Ganz gefährlich. Es passieren 1000 Unfälle jeden Tag. Ganz schlimm. Und da haben wir haben jetzt einen Masterplan Migration verabschiedet. Wir haben gesagt, wenn bei uns ein Schwabe einen Unfall verursacht an dieser Kreuzung, dann werden die Notärzte nicht mehr ausrücken, um ihn zu behandeln. Ende der Diskussion. Ja, und wir haben auch gesagt, wenn in unseren Krankenhäusern ein Intensivzentrum eingerichtet wird, in dem innerhalb von 48 Stunden darüber entschieden wird, ob der Schwabe behandelt wird oder nicht, dann sind wir am Ziel. Und wenn wir sehen, der Schwabe ist schuld am Unfall, dann wird er ausgeflogen ins Kreiskrankenhaus Backnang. Sollen die ihn doch zusammenflicken. Es werden auch keine Feuerwehren mehr ausrücken, um irgendwelche Schwaben aus ihren Karren rauszupulen. Nichts mehr. Da fahren 3 Nachbarn mit ihren SUVs vor die Feuerwehr, dann ist Schluss mit der Tüte da. Man, irgendwann ist Schluss mit lustig. Ne? Schluss ist einfach. Ne? Muss man auch mal sagen. Ne? Werde ja oft gefragt, ob ich das auch in Schwaben mache. Ja, wisst ihr was? Die Schwaben finden es am geilsten. Warum? Weil sie es nicht raffen. Die Schwaben kommen reihenweise nach der Show zu mir und sagen, das mit der Schwabe war super. Genau so ist mein Nachbar auch. Dann werde ich oft gefragt, Herr Schröder, meinen Sie das ernst mit den Schwaben? Und da sage ich immer ja. Sehr ernst. Wirklich ernst. Ich kann euch auch sagen, warum. Die einen hassen den Juden, die nächsten hassen den Araber und die dritten hassen den Schwaben. Aber das Geile, wenn du den Schwaben hasst, ist, du gehörst zu den Guten.
Florian Schröder, meine Damen und Herren.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Wir kommen zu unserer Lieblingsrubrik. 3 Fragen, 4 Antworten. Heute mit Florian Schröder. Wohnungsnot, grüne Doppelmoral, sind das die, sag ich mal, Gerechtigkeitsthemen, die dich am allermeisten auf die Palme bringen?
Ich finde tatsächlich, dass diese Doppelmoral, die man in gewissen Kreisen erlebt, tatsächlich augenscheinlich ist. Und ich finde, wir können nicht immer nur sagen, ja, es sind die da oben, die Bösen und so, sondern wir müssen so ein bisschen uns auch den eigenen Spiegel angucken und in unsere eigenen Abgründe gucken und auch sozusagen die Grenzen unserer eigenen Konsequenz sehen. Und das, finde ich, kann man in solchen Themen immer sehr schön zeigen.
Jetzt kommst du ja aus Baden-Württemberg, aus Lörrach ursprünglich.
Ja. Ich bin Badener, ich bin einer von den Guten.
Natürlich, natürlich. Jetzt sozusagen als Parodist gefragt, hat es dir jemals ein Ministerpräsident von Baden-Württemberg so leicht gemacht?
Wie Winfried Kretschmann? Winfried Kretschmann ist natürlich großartig, weil er einen Satz pro Legislaturperiode sagt und die ganzen Silben wieder zum Vorschein kommen, die der Oettinger über Jahre verschluckt hatte.
Gerechtigkeit, vor allem soziale Gerechtigkeit, ist so ein bisschen der Dauerbrenner im politischen Kabarett. Spürst du auch so das Problem, dass da trotzdem häufig abends die Leute im Publikum sitzen, die das so gar nicht so unmittelbar betrifft? Also ich sag mal, pensionierte Lehrer sind ja ganz gern da.
Ja, absolut. Ein Grundproblem des Kabaretts oder der Satire ist das, was man im Englischen Preaching to the Choir nennt, also das Predigen zu den Bekehrten. Das heißt, man redet mit denen, die sowieso schon wissen, dass das, was sie schon immer gedacht haben, jetzt nochmal 2 Stunden lang bestätigt wird, damit sie anschließend rausgehen können und sich als noch bessere Menschen fühlen können. Das ist ja sozusagen die Grundverabredung, ne, des Kabaretts. Und deswegen macht es mir so viel Spaß, auf genau diese Formen der Doppelmoral, zu denen ich natürlich auch gehöre, sonst könnte ich ja sowas nicht erzählen, wenn ich das nicht selber erleben würde. Das finde ich dann eigentlich interessanter, wenn man sich so ein bisschen gemeinsam auch erwischt.
Und diese Grundvereinbarung des Kabaretts werden wir jetzt ein bisschen durchkreuzen und holen uns Verstärkung, sozusagen um die Sitzgruppe hier ein bisschen gerechter noch zu verteilen. Sie wurde 1994 geboren in Filderstadt, das musste ich erstmal googeln. Mittlerweile ist sie Studentin der Rechtswissenschaften und Bundessprecherin der Grünen Jugend, das musste ich auch erstmal googeln. Sie wirft sich mutig in jede Debatte, wirklich vor allem im Netz. Heute Abend ist sie ganz analog hier zu Gast im Deutschlandfunk. Bitte begrüßen Sie mit mir mit einem großen Applaus. Hier ist die wunderbare Ricarda Lang. Ricarda, wir haben uns vorhin, das ist sehr freundlich von dir, aufs Du geeinigt. Wir wollten uns konsequenterweise hier alle siezen, aber Ricarda hat sich durchgesetzt, gesagt, bei den Grünen duzen sich alle. Und ich sagte, ich bin ja gar nicht bei der, egal.
Kabarettisten, also, Kabarettisten siezen sich übrigens prinzipiell.
Ständig, Herr Schröder.
Ja.
Ricarda, du bist 25 Jahre jung, wenn das richtig ist. Ist dein Eindruck, sind junge Menschen zurzeit politisiert wie lange nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kenne das noch ganz stark, dass eigentlich, ich bin jetzt seit irgendwie 7 Jahren politisch aktiv und ich habe währenddessen immer wieder gehört, die junge Generation ist das super unpolitisch. Also sowohl von irgendwelchen CSU-Politikern, die dann gleichzeitig Sondierungsverhandlungen als Stuhlkreise bei der Grünen Jugend beschimpfen und das irgendwie als nette Beschimpfung sehen, wo man sich so fragt, ja, müsst ihr euch ein bisschen entscheiden, entweder wir sollen uns politisch engagieren oder eben nicht. Aber auch in meiner eigenen Partei hat man es gerne gehört, so von den ganzen Älteren, die noch, wir haben ja damals noch auf die Straße gegangen, haben die Castors blockiert und ihr jetzt heute hängt ja nur noch am Handy rum. Und ich war jetzt im Dezember das erste Mal dabei, wo die erste Fridays for Future Demonstration stattgefunden hat in Berlin. Und ich glaube, wir standen so mit 250 Leuten vor dem Bundestag. Und damals meinte eine von Initiatorinnen, ja, in einem Monat stehen wir in 40 Städten auf der Straße. Einen Monat später waren wir in 60 Städten auf der Straße. Und nochmal 2 Wochen später waren wir mit 10.000 Leuten vom Bundeskanzleramt von 5-Jährigen bis irgendwie 35-Jährigen. Und da war ich mir relativ sicher, so, wenn ich mir eins nicht mehr sagen lasse, egal von Leuten meiner Partei oder außerhalb, ist, dass meine Generation irgendeine Form unpolitisch wäre.
Du bist vor allem im Netz auch sehr aktiv. Wie viele Stunden verbringt Ricarda Lang tagtäglich auf Facebook, Twitter, Parship und so weiter, also die ganzen, wo man halt Wahlkampf betreibt, mein Gott.
Alle 32 Sekunden, weil ich warte, dass jemand mich verliebt. Ich glaube, wahrscheinlich müsste man jetzt, wenn man mich fragt, welche andere Antwort geben, als die Leute in meinem Umfeld. Mein Freund oder meine Freundin würden wahrscheinlich so sagen, 8 Stunden, ich würde sagen so 4 Stunden. Tatsächlich sehr viel. Also es ist natürlich auch ein Ort, wo Politik passiert. Also man merkt es ja, dass ganz viele junge Menschen, also jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag nur rumsitze und irgendwie eine nette Zeit habe und durch Facebook scrolle, mache ich auch viel zu viel. Aber tatsächlich ist das, glaube ich, der primäre Ort, wo junge Menschen ihre politischen Informationen bekommen, wo sie merken, wer macht da was, welche Themen laufen gerade, was interessiert mich. Weshalb es für mich auch einfach ein normaler Teil meiner politischen Arbeit ist.
Jetzt haben wir heute ein bisschen das Thema Gerechtigkeit, wenn man so zurückblickt, also nicht wir persönlich, aber so Mittelalter, frühe Neuzeit, Anfang 20. Jahrhundert. Die Älteren werden sich erinnern hier, aber sind wir da nicht mittlerweile total weit und man könnte sich auch mal so ein bisschen gemütlich zurücklehnen in Sachen Gerechtigkeit, Florian?
Nee, das glaube ich nicht. Also das ist Gerechtigkeit, ist, glaube ich, wie grundsätzlich die Aufklärung immer nur ein Ziel, das man nie so ganz erreicht, das dem man immer nur nahe kommen kann. Aber diese Bemühungen um Gerechtigkeit, glaube ich, haben sich, die waren immer da, aber das Thema hat sich extrem verschärft in den letzten Jahren. Also man sieht das ja an ganz vielen verschiedenen Punkten am Wohnungsmarkt, an sozialer Benachteiligung. Das ist einfach wieder ein Thema, dadurch, dass man sieht, dass es einfach ein krasses Auseinanderklaffen gibt, ne? Von einer Gruppe, die sich eben sehr wohlig eingerichtet hat und anderen, die irgendwie am anderen Ende der Gesellschaft stehen und sehr lange auch gar keine Stimme hatten. Auch das zeigt natürlich so ein Kühnert-Gespräch. Insofern bin ich der Auffassung, dass es nie genug ist, für Gerechtigkeit zu kämpfen.
Aber wir sagen immer so soziale Gerechtigkeit, aber man sieht immer wieder, alle paar Jahre mit dem Schlagwort soziale Gerechtigkeit lassen sich in Deutschland trotz aller Brisanz überhaupt keine Wahlen gewinnen. Warum ist soziale Gerechtigkeit trotzdem irgendwie ein Stichwort, dass so ein Tacken unsexy ist?
Ja, vielleicht, weil es oft ein Schlagwort bleibt. Also es bringt ja nichts, wenn ich soziale Gerechtigkeit auf meine Plakate draufschreibe und da ein nettes Bild mache, wo ich irgendwie ein kleines Kind, eine Oma und einen Bauarbeiter im Arm habe und dann drüber schreibe, soziale Gerechtigkeit, ist damit erst noch nichts gewonnen. Und die Leute haben keinen Bock, verarscht zu werden. Also die Leute checken das, ob es jemand so meint. Die Leute checken es auch, ob jemand bereit ist, auch schwierige Fragen anzugehen, ob jemand bereit ist, sich auch mit wirtschaftlichen Interessen anzulegen oder ob das eben immer nur so ein Schlagwort bleibt. Und ich glaube, wenn da aber die Bereitschaft besteht, wirklich zu sagen, zum Beispiel im Wohnungsmarkt. Ich meine, ich habe schon gesagt, ich bin einer von den beliebten Schwaben in Berlin, muss im September eine neue Wohnung suchen und ich kenne das immer, man macht das so, Wohnungssuche in Berlin läuft immer so, bei jungen Menschen macht einen Facebook-Post, wo man so sagt, hey Leute, ich suche da und da jetzt ab da eine Wohnung und dann gibt es immer zwei Reaktionen, entweder die Leute sind nett und mögen einen oder die Leute sind Arschlöcher und je nachdem schreiben sie dann, oh Gott, du Arme oder lol. Das sind die einzigen zwei, weil jeder weiß, Wohnungssuche in Berlin ist verrückt und das ist irgendwie erstmal witzig, aber wenn ich drüber nachdenke, dass so eine ganz grundsätzliche Frage, ob ich ein Dach über dem Kopf habe, für mich mit Existenzangst, also mit wirklich krasser Angst vor dieser Lebensphase verbunden ist, dann verlieren da natürlich Menschen auch und diese Erfahrung machen sehr viele Menschen ein Vertrauen in Politik, also ein Vertrauen in, werden meine Grundbedürfnisse in dieser Gesellschaft noch erfüllt? Ist jemand da, der dafür sorgt, dass das erfüllt wird? Dieses Versprechen neu zu beleben, das wäre, glaube ich, ein politisch total erfolgreiches Programm und vor allem total notwendiges. Es geht ja am Ende eben nicht nur darum, wer am Ende die paar Prozentpunkte mehr hat, sondern es geht ja auch darum, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der eben niemand diese Existenzangst spüren muss.
Und vielleicht können wir am Ende heute Abend... Vielleicht wird am Ende des Abends sogar Florian Schröder seine Tiefgarage doch noch räumen, sodass du...
Vielleicht kann ich da einziehen. Sehr gut. Ab
Wenn
September.
Wenn ich eine hätte. Weder habe ich ein Auto, noch habe ich einen Führerschein. Insofern, bei mir ist immer Platz.
Nimm auf die Dachterrasse.
Gerne.
Ricarda,
aber nur im Sommer.
Du hast mal gesagt, Wohnen ist ein Grundrecht. Ich meine, du wirst Kevin Kühnerts Vorstoß in Sachen Vergesellschaftung, Verstaatlichung, Enteignung nicht nur deshalb unterstützt haben, weil du gerade selbst auf Wohnungssuche bist und Airbnb langsam ins Geld geht.
Nee, also ich glaube, dass genau das diese Debatte aufgemacht hat. Also dass diese Frage von, was bedeutet es eigentlich, wenn Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, das ist ja nicht nur Wohnen, sondern das ist eine Frage von Pflege. Also wenn man gerade mal irgendwie einen Platz für einen Pflegeplatz sucht für ältere Menschen, das ist der Horror. Also wenn man hat die Entscheidung, entweder man geht in ein super teures privates oder ein total unterfinanziertes, bezahlbares, aber extrem schlechtes öffentliches Pflegeheim oder sowas. Und das merken die Leute und auch in der Frage von Arbeitnehmerinnenrechten. Also diese Überlegung von, wie viel Macht dürfen eigentlich Einzelne haben? Wir haben Großkonzerne, wir haben ja nicht nur BMW, wir haben auch Facebook, Amazon, Google, unglaubliche Machtkonzentrierung, die sowohl bei der Frage von was wird wie produziert, wie werden Profite verteilt, mehr Mitspracherechte haben als sonst tausende Menschen zusammen. Und ich glaube, das ist ein Defizit der Demokratie, das da auch spürbar wird. Und es hat mich total genervt, dass bei den Interviews, oder als Reaktion auf das Interview von Kevin, alle sofort Stalin, DDR, irgendwie Ende der Welt, Ende der Demokratie hatten, weil diese Frage, die da aufgeworfen war, ja nicht, wie können wir die Demokratie abschaffen, sondern wie können wir die Demokratie auch im wirtschaftlichen Leben, auch in den ökonomischen Verhältnissen verwirklichen. Dafür brauchen wir da mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichheit. Und diese Frage aufzuwerfen, ich glaube, wenn wir sofort, wenn jemand das tut, sofort mit Stalin reagieren, dann nehmen wir uns doch als Politik einen totalen Vorstellungsspielraum und damit auch einen Handlungsspielraum. Und ich finde, als letzten Punkt dazu, das Lustige ist ja auch, dass Enteignung ist irgendwie Stalin, wenn es um Wohnungen geht, wenn es um Arbeitnehmerinnenrechte geht. Das Ministerium, das in den letzten Jahren mit Abstand am meisten enteignet hat, war das von Scheuer, weil Scheuer ohne Ende enteignet, wenn es um Autobahnen geht. Also Privathäuser, Häuser, Wohnungen, Bauernhöfe, alles weg damit. Es geht ja um eine Autobahn, ne? Da hat ja jemand ein Interesse daran. Aber wenn es dann um private Interessen von Menschen gibt, die einen Wohnungsraum haben wollen, nicht. Also wo man eigentlich sagen muss, so ein bisschen, Kevin Kühnert hat geredet, Scheuer hat gehandelt. Aber vielleicht sollten wir das dann auch ehrlich machen, dass wir genau diese Debatte über Demokratie und Wirtschaft brauchen.
Und trotzdem löst das Wort Enteignung natürlich bei einigen Menschen in Deutschland, gerade auch in Ostdeutschland, vielleicht ganz andere Gefühle aus. Hat man auch Verständnis für, oder, Florian Schröder?
Klar, es ist ja auch eine sehr komplexe Debatte. Und ein Großteil des Problems besteht natürlich tatsächlich in der im Moment grassierenden, fast schon pervertierten Vereinfachung, ne? Also an Kevin Kühnert gibt dieses Interview und es ist genau wie du sagst, es bleiben am Ende die großen Schlagworte der Stalinist, DDR. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass wir einfach auch nicht mehr in der Lage sind, Diskussionen zu führen, indem wir einander zuhören, indem man auch einen Vorschlag, den man vielleicht gar nicht teilt oder bei dem man sich traut, ambivalent zu sein, mal aufnimmt und diskutiert, sondern es wird so viel draufgehauen, dass eigentlich von dem Argument oder von der notwendigen Diskussion, die dadurch angestoßen werden könnte, am Ende nichts übrig bleibt. Und das finde ich einen sehr traurigen Prozess und den finde ich auch für die Demokratie hochgefährlich, weil das ist ja gerade das Großartige an dieser Form, der Staatsform, dass jeder alles sagen kann und man auch gemeinsam diskutieren kann und wir in so einem Meinungspopulismus in alle Richtungen leben, dass sozusagen einer sagt was, wird draufgehauen und damit ist die Diskussion beendet. Und das finde ich eine ganz gefährliche Entwicklung, die in den letzten Jahren immer krassere Züge annimmt.
Auf manche Informationen möchte man tatsächlich aber vielleicht auch innerlich draufhauen. Der AD Deutschlandtrend hat kürzlich herausgefunden, 81% wollen mehr für den Klimawandel tun, aber 62% sind auch gegen die CO2-Steuer. Was löst das in Ricarda Lang aus?
Ach, ich glaube erstmal Ärger darüber, wie da politisch drüber das kommuniziert wird. Also ich glaube, es ist eine Frage auch, wie wird kommuniziert, wie wird das erklärt, was damit eigentlich gemeint ist und natürlich auch, was bedeutet so ein CO2-Preis. Also wenn ich jetzt sage, CO2-Preis bedeutet, alles wird teurer und da gibt es aber keine Art von Ausgleich, dann kann ich das total verstehen, dass Leute davor Angst haben, dass Leute sagen, das will ich nicht, weil viele Leute heute schon Probleme haben, nicht nur ihre Miete zu bezahlen, sondern ja auch ihren Unterhalt, ihre Haushaltsartikel, das Essen einzukaufen und sowas, dass die dann Angst davor haben, dass alles teurer wird, kann ich erstmal nachvollziehen. Man muss aber schon ehrlich sagen, bloß weil die Dinge heute keinen hohen Preis haben, heißt es nicht, dass sie keinen Preis haben, sondern sie haben einen verdammt hohen Preis, der wird halt nicht hier ausgetragen, sondern der wird von den zukünftigen Generationen in der Zukunft getragen und der wird von Menschen im globalen Süden, die heute schon die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommen, wird der getragen. Das heißt, wir müssen ehrlicher werden bei diesen Preisen, aber wir brauchen auch einen sozialen Ausgleichsmechanismus. Und das ist ja auch das, was wir als Grüne Jugend irgendwie vorschlagen, ist zu sagen, man nimmt das ein, diese Gelder, und zahlt es danach pro Kopf wieder aus. Das heißt, alle Leute kriegen erstmal wieder Geld zurück, kriegen Geld ausgezahlt und können dann mit diesem Geld entscheiden, gebe ich es jetzt eher für klimaschädlichere Produkte aus oder gebe ich es eben dafür weniger aus. Und da wir, wenn man sich mal anschaut, statistisch gesehen, reiche Menschen sehr viel klimaschädlicher leben, selbst an den Punkten, wo sie dann den SUV im Prenzlauer Berg zum LPG-Laden, also zum Bioladen fahren, sehr viel klimaschädlicher leben, ist das am Ende sogar eine Ausgleichsmaßnahme zwischen Reich und Arm, weil da sozusagen Arme von so einer CO2-Steuer total profitieren würden.
Und muss das gesetzlich geregelt werden? Also müssen wir da an Grundsätzliches auch gesetzgeberisch ran, in deinen Augen?
Klar, also ich glaube, diese Mehr von der Markt regelt das. Das ist doch, die hat sich doch vollkommen überholt. Also ich meine, wir müssen doch nur mal rausschauen, muss doch nur mal der Realität ins Auge schauen, um zu sehen, dieses Selbstverpflichtung und wir vertrauen so ein bisschen darauf, dass der Markt das schon richten wird. Das erzählen wir uns seit 30 Jahren. Und seit 30 Jahren ist die Klimakrise, hat sich konstant verschlimmert, hat sich nichts verbessert. Also ich finde ehrlich gesagt, ich würde mich als junge Person und tue es auch gerade, wenn ich auf die Bundesregierung schaue, oft nicht repräsentiert fühlen, wenn die immer nur noch weiter reden von der Markt muss das regeln. Wenn ich sage, Politik hat die Aufgabe, die Zukunft von zukünftigen Generationen und das Leben von Menschen heute zu sichern und sich da immer rauszureden mit so ein bisschen, wir schieben mal dem Individuum in die Verantwortung in die Schuhe, kauft ihr doch ein bisschen besser ein, achtet ihr doch ein bisschen mehr auf euren CO2-Abdruck. Nee, also ich meine, die Politik muss da auch mal erwachsen werden und sagen, da ist es Zeit, dass wir handeln.
Applaus Und müsste man dann sagen, Florian Schröder, ist das gar nicht so die typische grüne Doppelmoral, sondern ist das so eine gesamtdeutsche Doppelmoral, dass man immer darüber spricht, in was für Zeiten leben wir, aber keiner bereit ist, etwas am eigenen Lebensstil zu ändern? Oder ist der Lebensstil, wie Ricarda sagt, gar nicht die entscheidende Komponente, sondern muss da wirklich sozusagen von oben mit staatlichen Vorschriften gehandelt werden, was nun wirklich nicht gerade die Beliebtheitswerte der Grünen zuletzt hat nach oben schnellen lassen, sozusagen, wenn man dann wieder als Verbotspartei gilt?
Ja, also im Moment geht es den Grünen ja sehr gut. Ne? Das liegt ja auch an Robert Habeck, der ja...
Oder an Ricarda natürlich.
Und an Ricarda. Ich will das gar nicht schmälern, aber du bist ja jetzt, so wie ich dich erlebe, Robert Habeck lebt ja sozusagen vom Erfolg des Ungefähren. Ne? Also sozusagen, man weiß nicht ganz genau, das ist so das etwas Freischwebende. Und solange er keine Krawatte trägt und die Frisur nicht zu perfekt sitzt, läuft es. Aber ich glaube schon, es ist keine grüne Doppelmoral, das ist überhaupt nicht. Das ist ein Teil, woran man es deutlich sehen kann. Es ist, glaube ich, etwas, was die gesamte Gesellschaft durchzieht. Ja, ich möchte die Welt gerne besser machen, aber bitte so, dass ich davon nicht allzu viel spüre. Also ich möchte es schon, aber es soll mir nicht wehtun. Und das ist ein Grundproblem. Und deswegen kommen wir wahrscheinlich oft an gesetzlichen Maßnahmen nicht vorbei. Also wenn wir jetzt über Umweltthemen reden, wenn man sich beispielsweise anguckt, dass ich heute, wenn ich von Berlin nach Stuttgart fliege, das für quasi kein Geld tun kann, aber wenn ich nicht gerade Bahncard-Inhaber bin, den auf dreifachen Preis des Flugpreises in der Bahn bezahle, dann ist das einfach unglaublich. Ne? Und es geht ja, wenn man über das Fliegen redet beispielsweise, ist ein schönes Beispiel, nicht darum, dass die Leute nicht mehr Europa kennenlernen sollen, dass die Leute nicht mehr nach Spanien fliegen sollen in Urlaub oder nach Barcelona, um eine Städtereise zu machen, sondern es geht genau um den Skandal, dass das Fliegen politisch bisher einfach alimentiert wird, ne? Indem Steuern erhoben werden auf Züge und auf Tankstellen, aber die Mehrwertsteuer beispielsweise, aber bei Auslandsflügen wird freiwillig darauf verzichtet. Und da muss man politisch einschreiten, wenn man etwas ändern will. Das lässt sich nicht durch Appelle tun und das lässt sich auch, genau wie Ricarda sagt, nicht aufs Individuum abschieben.
Und man sieht, Rechtspopulisten landen immer bei Flüchtlingen und die Kabarettisten immer bei der Deutschen Bahn.
Zu Recht.
Ricarda Lang und Florian Schröder.
Vielen Dank.
Wir kommen nun zu einer außergewöhnlichen Musikerin. Mit 14 Jahren lernte sie Saxophon zu spielen, später Gitarre, war viel auf den Straßen unterwegs als Straßenmusikerin, was ihr zwischenzeitlich den Beinamen die Kleingeldprinzessin einbrachte. All dies hielt sie nicht davon ab, das zu tun, was Musiker eigentlich nicht tun, nämlich das Studium zu beenden. Allerdings das der Medizin. Ursprünglich war sie musikalisch sehr von südamerikanischen Klängen beeinflusst, einfach weil ein brasilianischer Babysitter im Hause Care eine Kassette liegen ließ. Mittlerweile ist sie Chefin ihres eigenen Labels, tourt mit ihrer Band. Das aktuelle Album heißt Die Freiheit. Heute Abend gemeinsam mit dem Deutschlandradio Show- und Unterhaltungsorchester. Hier ist die wunderbare Dota.
Der Bus fährt in die Kurve, die Tanzstunde war toll. Foxtrott hat sie immer interessiert. Und seine Hobbys, meine Güte, sie weiß gar nicht, was soll sie sagen. Sie ist total fasziniert. Rollenspiel und Backen, aus uns könnte was werden, denkt sie gerade. Da reißt er diesen Witz, sie ist perplex. So ein rassistischer Witz. Er lacht und sie lacht kurz mit aus Reflex. Was ist zu tun? Sie zögert irritiert. Er lacht noch und sie überlegt, wie sie jetzt reagiert. Tut mir leid, das mit uns beiden kannst du knicken. Such dir anders wen zum Reden. Manche blicken es halt nie. Ich steig hier aus, fick dich ins Knie. Das könnte sie sagen. Das wäre vielleicht nicht ganz ihr Stil. Die Formulierung wäre zu drastisch für ihr Taktgefühl. Bleib ich jetzt höflich? Oder scheiß ich auf höflich? Zieh ich jetzt nicht hier die Linie? Stell dir vor, was könnte werden? Da wäre alles inbegriffen. Vielleicht würden wir ein Paar, es kommen Kollegen zu Besuch. Er macht rassistische Sprüche und ich gucke verkniffen. Vielleicht kommen ein paar Freunde von ihm, sitzen auf dem Sofa, essen Kekse, neigen zur Gewalt. Rassismus ist Rassismus, ob im Witz oder im prügelnden Mob, der gleiche Scheiß Rassismus halt. Was ist zu tun? Sie zögert irritiert, er lacht noch und sie überlegt, wie sie jetzt reagiert. das mit uns beiden kannst du knicken. Such dir anders wen zum Reden, manche blicken es halt nie. Ich steig hier aus, fick dich ins Knie, das könnte sie sagen. Doch der Bus fährt gerade an, zur nächsten Halte ist es lang. Sie glaubt an Dialog und dass man seine Meinung ändern kann. Bestimmt humorlos nennen, eben dachte sie, sie würde ihn so gerne besser kennenlernen. Oh Mann, wie kompliziert, denkt sie wahrscheinlich, bin ich schon verliebt und vielleicht bin ich auch zu kleinlich. Ist ein Witz nur ein Witz oder wirklich ein Problem? Sie schaut ihn an, der lacht die ganze Zeit. Wie diskriminiert man jetzt korrekt diesen Rassist? Das heißt, wenn er einer ist, und woher weiß man das mit Sicherheit? Was ist zu tun? Ein Ausweg wäre zu denken, och, er hat's nicht so gemeint. Er ist so nett und er scheint so reflektiert. Und so macht's das halbe Land, weil keiner weiß, wie man am besten reagiert.
Ja. Das ist nicht so gut, ne? Weil wir wissen, wie es weiterging mit den beiden im Bus. Kam's zur Schlägerei oder kam's zum Zungenkuss? Stieg sie einfach aus und hinterließ ihn konsterniert? Oder haben die beiden stundenlang gemeinsam diskutiert? Ich weiß es nicht, ich kenne die nicht, ich kann es euch nicht sagen, wie in dem Fall der Verlauf war und der Schluss. Ich saß in einem anderen Bus.
Dankeschön. Jetzt durfte die wunderbare Band, bei der ich hier zu Gast bin, und hat nur ganz wenig mitgespielt, aber jetzt kommt die Spielwiese.
Schwangere Frau. So schwanger und so schön, mit vielen Dübeln und Brettern und passenden Schrauben. Und jetzt weiß ich, wir müssen doch noch nicht untergehen, denn ich hab schwangere Frauen im Baumarkt gesehen. Kommen an die Macht, große Idioten, schlimme Faschos und Sexisten, keine Frage. Wo ist der Widerstand? Hab ich gedacht, haben sie denn alle keine Zeit und keine Lust? Wie ist die Lage? Aber wer trägt die Hoffnung in sich? Wer hat die praktischen Ideen? Wer glaubt an die Zukunft und löst das Problem? Ich hab schwangere Frauen im Baumarkt gesehen.
Ladies and gentlemen, Dota! Dota, dein aktuelles Album heißt Die Freiheit. Würdest du sagen, die ist zurzeit wirklich in Gefahr, gesellschaftlich? Oder wie kam es zu diesem Titel? Aus ganz anderen Gründen.
Es kam tatsächlich zu dem Titel, weil bei einem Album, anders als jetzt zum Beispiel bei einem Roman oder so, gehört ja nun nicht alles total folgerichtig zusammen. Und das war aber so ein ganz guter roter Faden, den man da so durchstricken kann, irgendwie inhaltlich. Und ja, in so ganz verschiedenen Aspekten, so in der Freiheit als so Rücksichtslosigkeit oder in der Freiheit als kostbares Gut auch wiederum. Ich spiele ja noch das Stück.
In einer Woche, genau.
Ach so, nachher in einer Woche. Bleiben Sie dran. Ich habe die Leute, glaube ich, übrigens total verwirrt, wann die Lieder zu Ende sind, oder?
Das machen wir hier. Auf jeden Fall ist die Europawahl vorbei und da bin ich so froh.
Ja, oder?
Was war da los? Mein Gott.
Aber man muss sagen, wenn das Thema Gerechtigkeit ist, das sind natürlich die ewigen Gegenspieler, ne? Die Freiheit und die Gerechtigkeit.
Und kann man sagen, das könnte eigentlich euch drei alle heute verbinden. Wenn man ein Lied schreiben will, dann passiert das ja meistens, wenn man merkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Also es ist immer negative Motivation für schöne Lieder, so wie für Kabarett und in die Politik zu gehen auch.
Ja, also das Lied Die Freiheit zum Beispiel, jetzt habe ich es erwähnt, ist sehr kurz. Da geht es eher, es sagt einfach nur so viel Freiheit, ich bin überfordert. Was mache ich daraus? Ich suche mir einen Yogalehrer, der mir sagt, wann ich einatmen soll und wann aus.
Wir sind bereits fast am Ende der Sendung und wir haben immer ganz viele Ideen, wen wir alles einladen wollen. Und jetzt haben wir das große Glück, dass Florian Schröder hier ist und ich darf ihn heute Abend fragen, Thema Gerechtigkeit, Grundgesetz, was hätte wohl Dieter Nuhr zu dem Ganzen gesagt?
Ja, warte mal, muss ich mal aufstehen, ne? Ja. Hallo, ne? Also sag mal so, Gerechtigkeit, ne? Für mich super, ne? Also ich selbst, ich sag mal, also mir selbst gegenüber bin ich sehr. Bis zum nächsten Mal.
Aber, lieber Florian, wir sind ja heute hier in Köln zu Gast, in der, ich sag mal, Haus- und Hofbühne eines ganz beliebten Kabarettisten. Darf ich dich abschließend noch fragen, Thema Gerechtigkeit, ich weiß, ein Mensch ist davon immer sehr bewegt, Wilfried Schmickler.
Ja, so ist das Herren, da kann ich, Gerechtigkeit, da ist noch viel zu tun. Und da hilft es auch nicht, dass hier der junge Grüne sitzt und eine schöne Lied singt. Da muss man mal richtig ganz von vorne anfangen. Und da sage ich einfach mal, es kotzt mich an. Aber erst, wenn wirklich die letzte Grüne auch kein Geld mehr hat und die letzte Sängerin von nichts mehr leben kann und der Kabarettist die Fresse hält, dann erst ist die wirkliche gerechte Gesellschaft erreicht und macht es nicht nötig, wirklich.
Florian Schröder, meine Damen und Herren. Und wir wollen mit dem Deutschlandfunk Show und Unterhaltungsorchester dem Thema Gerechtigkeit abschließend noch musikalisch ein bisschen Dampf verpassen. Und wir tun das in dem musikalischen Genre, das wie kein anderes für den Deutschlandfunk repräsentativ steht. Es ist natürlich der Rock'n'Roll.
Die einen lassen uns summen beim Juwelier, die anderen leben seit Jahren von uns vier. Die einen müssen andere Leute Dreck wegscheuern, die großen Unternehmen zahlen praktisch keine Steuern. Da fragt sich nicht nur Bertolt Brecht, ist das gerecht? Man spielt halbwegs Fußball und wird Millionär, man verbreitet rechte Hetze und wird populär. Alle sollen Diesel fahren, ach nee, lieber doch nicht. Top-Manager sieht man kaum mal vor Gericht, ja, da fragt sich sogar Richard David Precht, ist das gerecht? Frauen sollen über ihre Körper bestimmen, das leuchtet ein, nur Jens Spahn findet schlimm. Artikel 219a, alte weiße Männer bekreuzigen sich da und man fragt sich unabhängig vom Geschlecht, ist das denn gerecht? Wolfgang Kubicki und Markus Söder, ach komm, ohne die wäre Politik viel öder. Und Julia Klöckner, ich bin selber fasziniert, ist mir sympathisch, wenn sie nicht gerade Ferkel kastriert. Doch vom Berufswegen finde ich die halt alle schlecht, alle, ich finde die alle schlecht, alle ist das gerecht. Christian Lindner, man kann sagen, was man will, ohne Christian Lindner wär's mächtig still um die FDP und alle Liberalen. Demokratie braucht eloquente Rivalen. Doch bevor man drüber nachdenkt, was er eigentlich sagen will und was genau seine Argumente sind und überhaupt zu so einer steilen These kommt, die latent nach rechts schielt, aber immer noch subtil genug ist, um das sogenannte bürgerliche Lager nicht zu verschrecken, sagt man immer reflexhaft, ja, oh, der Christian, oh, der Christian, was für ein super toller Hecht, ist das gerecht? Egal, was die AfD sagt oder tut, jedes Mal regt sich Unmut. Egal, ob von Gauland, von Weidel, von Storch, mit nix rein, gar nix, kommen die durch. Und ich frage euch, ist das gerecht? Ja. So, das war's diese Woche.
Musik.
Das war Zings am Ort Gesellschaft, die politische Radioshow der Querköpfe im Deutschlandfunk aus der Comedia in Köln. Die Redaktion hatten Daniela Meyer und Kerstin Janse. Aufnahmeleitung Christoph Weyer, Technik Wolfgang Rixius, Silvia Kraus, Maurice Böhle. Und das waren meine Gäste, Ricarda Lang, Dota und Florian Schröder. Und das ist unser Publikum in Köln. Hier ist der Deutschlandfunk. Hier ist der Deutschlandfunk. Bis nächste Woche.